Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Wisst ihr, was Klimakipppunkte sind? Wenn nicht, dann ist diese Folge genau die richtige für euch. Denn mein Gast hat schon einige der Klimakipppunkte auf unserer Welt persönlich besucht und auch dokumentiert. Markus Maute ist nämlich Naturfotograf und war für Greenpeace auf der ganzen Welt unterwegs, um zu dokumentieren, wie und wo unser Klima kippt. Dabei hat er einiges erlebt und was das ist, das verrät er uns in dieser Folge von Verquatscht. Seine Ausstellung mit allen Bildern dazu heißt Grad jetzt, die Reise zum Klima und ist bis April 2025 in der Hafen City in Hamburg zu sehen. Alle Infos dazu verlinke ich euch in der Beschreibung dieser Folge und in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Markus.
Hallo Marisa.
Du hast für deine Ausstellung Grad jetzt, die Reise zum Klima, unterschiedliche Orte besucht, an denen das Klima zu kippen droht, sogenannte Klimakipppunkte. Was bedeutet das denn, wenn das Klima kippt?
Ein Kipppunkt ist am einfachsten darstellbar, wenn man sich vorstellt, ein Glas Wasser steht auf einem Tisch und dann schiebt man so lange das Glas an den Rand, bis es runterfällt. In dem Moment, wo es runterfällt, das ist der Kipppunkt, dann ist es auf normale Weise nicht mehr rückgängig zu machen. Und Wissenschaftler haben vor ungefähr einer Dekade erkannt, dass wir solche Prozesse in unserem Klimasystem haben. Insgesamt im Moment sind, glaube ich, 16 oder 17 davon bekannt, dass wenn wir die erreichen, dass es nur sehr schwer wird, die Balance wiederzufinden.
Und du hast eben ein paar, sechs dieser Orte bereist. Nach welchen Kriterien hast du denn ausgesucht, wohin deine Reise geht?
Also wir wollten nicht alle, weil die sich in der Ähnlichkeit natürlich dann auch wiederholen, sondern so die Relevanz darstellen, dass das ein globales Problem ist und in verschiedensten, unterschiedlichsten Ökosystemen vorkommen. Also im Wasser, in den Ozeanen, im Eis, in den Wäldern, in den Wüsten. Und so haben wir dann ausgesucht, dass wir nach Australien gereist sind, nach Grönland, nach Brasilien und nach Kanada und in den Sudan, also auch verschiedene Kontinente, verschiedene Lebensformen, um die Vielfalt der Problematik, aber auch die Vielfalt des Lebens auf der Erde darzustellen.
Dann nimm uns doch mal mit in eine der Regionen, die du da bereist hast, zum Beispiel in den Amazonas. Was hast du denn da erlebt?
Ja, ich habe das Glück, seit vielen Jahren in den Amazonas reisen zu dürfen. Ich verfolge also praktisch das Schicksal dieses Ökosystems schon seit über 20 Jahren. Und wir alle wissen, dass der Amazonas abgeholzt wird. Das ist jetzt für die meisten nichts Neues, dass dort Sojafelder für Tierfutter und Rinderweiden entstehen, wo eins der artenreichste Landlebensraum ist. Und das hat tatsächlich klimatisch Auswirkungen, weil der Amazonas einer dieser Bereiche ist, die klimatisch für die ganze Welt praktisch mit zuständig sind. Und je mehr wir den Wald in Weiden verwandeln, desto weniger hat er die Möglichkeit, Regen zu schaffen. Das heißt, es verändert sich sehr schnell. Und die Wissenschaftler sagen auch, dass wir beim Amazonas schon sehr, sehr nah an diesem Kipppunkt dran sind, dass wenn der nicht mehr in der Lage ist, diesen Regen zu produzieren, nämlich sind die Bäume, die den Regen produzieren durch Verdunstung, dann sind wir binnen weniger Generationen, also wir sprechen hier nicht von Veränderungen, die sich über Dutzende oder hunderte Jahre hinziehen, sondern von wenigen Generationen von einer Versteppung und letztendlich ist es dann die Wüstenbildung, die am Schluss folgt. Und deswegen ist der Amazonas so ein Key Player, wenn wir Klimaschutz machen wollen und unsere Zukunft erhalten, müssen wir den Amazonas erhalten. Sprich, Stopp mit Verbrennung oder Abholzung der Bäume und zwar lieber gestern wie morgen.
Und was sieht man dann? Du machst ja eine Ausstellung dazu. Was ist auf den Bildern zu sehen? Natürlich jetzt nicht auf allen, aber vielleicht mal so ein Beispiel.
Also ich versuche immer von beiden Seiten ranzugehen. Ich komme von Grund auf von der Naturfotografie. Das heißt, die Liebe zur Natur hat mich getrieben, von der Kindheit, Jugend an eigentlich zu reisen. Und die Fotografie ermöglicht es mir, die Schönheit der Welt darzustellen. Im Laufe der Jahre ist halt immer mehr diese Problemzonen haben immer mehr meiner Arbeit eingenommen, weil sie halt die Realität mehr und mehr einnehmen. Wenn ich über den Amazonas Bilder mache, dann versuche ich einerseits die Leute zu begeistern, indem ich zeige, wie großartig das da ist, sei es jetzt durch Bilder von Natur, von den Bäumen, von Details, Pilzen oder aber auch natürlich von Tieren und den Menschen, die da leben. Es gibt ja über 170 indigene Gruppen, die im Amazonas zu Hause sind. Aber, und jetzt kommt dieser entscheidende Teil dazu, zeige ich halt inzwischen auch, dass der Wald brennt. Und das Eindrücklichste eigentlich für jemand, der sich nicht so oft damit beschäftigt, ist die Größe der Brände. Also wir reden nicht von einem Lagerfeuer im Hinterhof, sondern wir reden von ganze Landstriche, die da abgebrannt werden, von Hunderttausenden von Feuern. Jede Brandsaison dieses Jahr leider noch schlimmer wie letztes Jahr, als ich unterwegs war.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, du bist jetzt seit 20 Jahren immer wieder an diesen Ort gereist. Was ist so für dich die, ja, krasseste Veränderung, die du in diesen 20 Jahren, ja, mitbekommen hast?
Also es ist tatsächlich so, als ich zum ersten Mal dort war, war damals schon die Zerstörung so groß, dass das mich völlig von den Füßen weggehauen hat. Und ich dann versucht habe, mit meinen kleinen, bescheidenen Möglichkeiten als Umweltaktivist und auch in meiner Zusammenarbeit mit Greenpeace was zu verändern. Also ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir eben diesen wertvollen Lebensraum nicht zerstören dürfen. Und was mich heute noch mehr von den Socken haut, ist, dass wir es nicht geschafft haben. Also wir haben natürlich, Aktivismus ist nie umsonst. Ohne den wäre es noch schlimmer. Aber wir haben es bisher nicht geschafft, diese Prozesse zu stoppen und die Vernichtung des Waldes wirklich massiv auf Null runterzubringen. Davon sind wir noch entfernt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ganz, ganz wenig Zeit.
Und lass uns mal noch einen kleinen Sprung machen. Ich habe in einer Vorab-Auswahl konnte ich mir ein paar Bilder ansehen und eines, was ich total spannend fand, kam aus Bangladesch. Was man dort sieht, ist im Endeffekt eine Industriestadt, die an einem Fluss liegt und der Fluss, so für die Zuhörenden als Erklärung, ist viel befahren. Da sind total viele Schiffe drauf. Man sieht ganz deutlich, die Luft ist rauchig, vielleicht sogar kontaminiert. Und bei mir hat sich da, als ich das gesehen habe, tatsächlich so eine ziemlich krasse, ja, Enge breit gemacht, weil ich das ziemlich ehr- und bedrückend fand. Wo ist denn diese Aufnahme entstanden genau?
Ja, das ist die wirtschaftliche Sondernutzungszone Chittagong. Das ist eine Großstadt im Süden von Bangladesch am Ozean. Und da ist eben dieses Flussdelta. Und dieses Bild vereint für mich auch alles, was auf unserer Welt in Bezug auf Globalisierung eigentlich schieflaufen kann. Wir verwechseln auch immer das Wort Fortschritt mit Wohlstand oder mit guter Entwicklung. Und für mich ist Bangladesch, das heute eines der Länder ist, das schon am meisten unter den Klimaveränderungen leidet. Also die Menschen, die praktisch inzwischen jedes Jahr Stürme haben, die ihnen alles berauben, was sie haben. Die haben gleichzeitig aber eine wirtschaftliche Entwicklung, weil die ganze Welt dort produzieren lässt, weil es halt billig ist. Und da sind dann keinerlei ökologische oder soziale Standards. Und auf dem Bild sieht man tatsächlich den Fluss mit Dutzenden von Transportschiffen, die eben dann im symbolisch oder auch in Realität die Waren in die ganze Welt tragen. Also richtig profitieren tun die Bangladeschis eigentlich nur dadurch, dass sie verstärkte klimatische Extreme haben und ein gewisses Maß an Wohlstand, was aber nicht gleichzeitig zu einem guten Leben führt.
Welcher Kipppunkt ist denn dann hier quasi überschritten worden?
Ob ein Klimakipppunkt tatsächlich überschritten ist oder nicht, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Also das auch über einen gewissen Zeitraum kann die Wissenschaft das dann tatsächlich messen und dann sagen, ja, es sieht tatsächlich so aus. Wir haben dieses Thema Bangladesch gewählt, einmal, weil wir dort in Südostasien sehen, wie sich die Monsunverhältnisse verändern. Der Monsun ist der Regen, der hier fällt, und der kommt inzwischen nicht mehr so stabil wie früher. Das heißt, man weiß, früher war Regensaison und Trockenzeit, und das verändert sich. Die Regenmassen werden stärker oder bleiben ganz aus. Also die Mitte fehlt im Endeffekt. Und Bangladesch ist halt insofern eines der Ziele, über das man berichten sollte, um Empathie für Menschen in solchen Regionen zu bekommen, weil die heute schon mit am stärksten unter den Veränderungen leiden, durch den steigenden Meeresspiegel, die Zyklone, die Stürme werden dadurch auch immer stärker. Der ganze untere Drittel des Landes, man muss das Im Prinzip sich so vorstellen, das Land ist wie ein großes Flussdelta. Aus dem Himalaya kommen Regenmassen und alles, ein Großteil des Landes ist fast auf Meereshöhe. Und deswegen ist es so fatal, was sich da tut. Und das Land ist, glaube ich, nur nicht mal halb so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Es leben aber 170 Millionen Menschen dort. Das heißt, es ist voll bepackt mit Menschen, die diesen Naturgewalten ausgeliefert sind, die immer weniger Fläche zum Reisanbau haben, weil durch den Meeresspiegelanstieg die Böden versalzen. Also es sind, da könnte man ganz viele andere Beispiele noch nennen, warum wir heute in solche Länder wie Bangladesch oder auch in den Senegal gucken müssen, weil die Menschen erleben heute schon das, was uns droht, wenn wir nicht aktiv da jetzt eingreifen und endlich was tun.
Welche von den ganzen Stationen, die du bereist hast, war denn für dich so die, wo du sagst, die hat für mich, war für mich am wichtigsten oder hat den krassesten Eindruck auf mich hinterlassen?
Das ist schwierig. Also ich habe das Glück, dass ich seit vielen Jahren sehr viel reisen darf. Und dieses Thema, das haben wir ja gemacht, um uns speziell auf schwierige Themen zu konzentrieren. Also wir haben genau hingeguckt, eher, wo sind die negativen Seiten, was natürlich in einer gewissen Form immer bedrückend ist. Ich glaube, für mich war es tatsächlich der Senegal. Also in Bangladesch war es schon auch sehr schwer. Da haben wir das Land unter Wasser vorgefunden. Wir waren also in einem Hochwasser dort. Aber Wasser hat für mich von meiner Seele immer noch so dieses nicht ganz so bedrückende, weil Wasser ja auch Leben bedeutet. Was mich wirklich in die Knie gezwungen hat, neben den brennenden Wäldern in Kanada oder Brasilien, das war tatsächlich im Senegal die Austrocknung des Landes. Also die Wüstenwerdung, die ganze Sahelzone bekommt kaum noch Regen. Das war früher eigentlich so eine Baumsavanne, wo Menschen leben konnten. Die wussten, da kommt irgendwann mal Regen und dann haben sie ihre Felder. Aber das wird immer mehr und immer größer zur Wüste praktisch. Und wir haben halt dann diese ausgedörrten Böden erlebt, die ausgetrockneten Flüsse und wie die Menschen unter der Hitze leiden. Wir mussten zum Teil, als wir bei Menschen in der Sahelzone übernachtet haben, unser Abendessen auf 23 Uhr nachts ansetzen, weil da hat es dann nur noch 36 Grad gehabt. Tagsüber
Wow.
44, 45 Grad. Und die Menschen haben keine Chance, sich in einen klimatisierten Raum zu flüchten. Also das war für mich, für meine Seele schon am stärksten. Wobei für mich dieses Projekt insgesamt in einer Form ernüchternd war, weil wir wirklich sehen, wir haben diese Veränderung auf der ganzen Welt. Aber auch gleichzeitig haben wir natürlich in jeder Reise auch Lösungen gesehen, was wir tun könnten, um diese Folgen zumindest abzumildern. Also das gab Hoffnung und deswegen mache ich diese Ausstellung, meine Vorträge mit Greenpeace und bin sonst auch Umweltaktivist. Aber es ist halt immer verbunden damit, dass wir ein Thema haben, wo sich viele Menschen nicht sonderlich mit beschäftigen wollen, weil es halt so schwierig ist. Und die Botschaft ist immer, Leute, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es ist eigentlich 10 nach 12 und nicht 5 vor 12.
Das ist sehr, sehr wahr. Ich habe in der Pressemeldung zur Ausstellung auch gelesen, dass die Ausstellung Mut machen soll. Und jetzt hast du auch gerade schon gesagt, eigentlich ist immer noch eine Hoffnung da und du hast Lösungen gesehen. Wenn man jetzt erstmal so das Thema der Ausstellung liest, denkt man, ah, naja, also klingt jetzt nicht unbedingt so mutmachend. Warum, macht deine Ausstellung denn Mut?
Also, wenn man sich die anguckt, dann sieht man da natürlich schon Dinge, die sind nicht schön, aber ich habe sie versucht, künstlerisch schön zu fotografieren. Also, um Gedankengänge anzuregen, haben wir Bilder von brennenden Wäldern zum Beispiel, aber wir zeigen auch die intakte Natur. Also, und das ist wichtig. Ich glaube, bei jeder Arbeit, die man macht, wenn man etwas verändern will zum Guten, dann muss man auch immer zeigen, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Und wenn ich also praktisch jetzt 45 Bilder zeige, wo nur Zerstörung sichtbar ist, ich glaube, dann kriege ich keinen mehr in diese Atmosphäre rein zu sagen, so, es lohnt sich noch zu kämpfen. Insofern haben wir versucht, die Ausstellung, übrigens meinen Vortrag dann genauso, so aufzubauen, dass eben immer das mitschwingt, Leute, es ist noch nicht zu spät, da ist noch Regenwald da, da sind noch intakte Flüsse, da sind noch nicht alle kaputt. Also alles, was kaputt geht oder Entwicklungen, die in die falsche Richtung gehen, können, zumindest abgemildert oder wenn wir uns gut anstrengen, auch komplett wieder ins Positive gerichtet werden. Man kann Ökosysteme restaurieren, aber es müssen halt Dinge getan werden. Wir müssen weg von Öl, Kohle und Gas. Fossile Brennstoffe sind der Haupttreiber der Klimakrise, das wissen wir inzwischen alle. Wir wissen aber auch, dass das die mächtigste Lobby der Welt ist und es ist nicht so leicht, die eins zu eins zu ersetzen. Und ja, Umweltaktivismus im Moment ist auch nicht angesagt. Wir haben sehen in den letzten Jahren, wie wir alleine mehr oder weniger mehr und mehr dastehen, sei es jetzt auf politischer Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Es weht gerade ein harter Wind im Zusammenhang mit Wandel, ökologisch und auch sozial. Und da muss man standhaft bleiben.
Du hast jetzt ja schon gesagt, du hast auf deinen Reisen auch enge Kontakte zu Leuten gehabt, die quasi an diesen Kipppunkten leben, die dort versuchen, ein Leben zu gestalten, auch mit den Veränderungen, die schon da sind und die ja, wie du beschreibst, sehr gravierend sind. Was war da für dich so das Wichtigste, was du daraus mitgenommen hast?
Also das war wichtig, dass also nicht nur ich als privilegierter alter weißer Mann in der Gegend rumreise und dann meine Meinung sage, sondern dass wir Menschen vor Ort zu Wort kommen lassen. Sei es jetzt wirklich Betroffene, die den Zyklon erlebt haben, denen alles genommen wurde, oder aber auch junge Aktivisten, die sich irgendwo in Kanada oder in Brasilien für etwas einsetzen, aber auch Indigene, die schon immer dort gelebt haben, die jetzt nicht in irgendwelchen Universitäten über Klimakrisen gelernt haben, die aber spüren, dass sich was verändert. Das heißt, also ich bin praktisch nur der Metapher dieses Projekts, der dahin reist und die Stimmen der anderen aufnimmt und sie weitergibt, ihnen dieses Podium gibt. Und für mich war es in einer gewissen Form ein gutes Gefühl zu spüren, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die ähnlich denken wie ich oder die ähnliche Ziele haben. Eben nämlich unseren Planeten für unsere Kinder lebenswert zu halten. Jeder auf seine Art in seiner Sozialisierung ist in einer gewissen Form aktiv und tut was. Und das ist, glaube ich, das muss allen von uns, die sich für irgendwas einsetzen, eigentlich wichtig sein, dass wir uns nicht allein und abgehängt fühlen, sondern dass wir uns mit denen zusammentun, die halt uns auch verstärken und uns Kraft geben. Und das war so genau das, die Menschen, die ich da getroffen habe, die haben mir Kraft gegeben.
Das heißt, was würdest du sagen, wie haben die Menschen oder auch deine Reise im Allgemeinen mit all den Impressionen, die da irgendwie natürlich dranhängen, das sind ja nicht nur die Menschen, das ist ja auch die Natur, das ist vielleicht auch ja diese ganze Kulisse, vor der man da steht, wie hat das deine Sicht auf die Klimakrise verändert?
Ich glaube, gerade diese Reisen für dieses aktuelle Projekt, die Reise zum Klima, hat das Ganze potenziert. Ich habe ja das Glück, Schrägstrich Pech, seit über 30 Jahren die Naturzerstörung als Naturfotograf aktiv wahrzunehmen, weil ich halt in meiner Arbeit mit Greenpeace auch immer hingucke. Jetzt diese Reise, wo ich gezielt in sechs Regionen gereist bin, wo Menschen ganz stark davon betroffen sind, haben mich natürlich noch mal verstärkt in diesem Engagement zu sagen, Leute, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn ich aber parallel dazu sehe, wie gesellschaftliche Entwicklungen momentan sind, die eher aufzeigen, dass die Menschen sich eher von diesen Themen wegwenden, das ist nicht leicht zu verarbeiten. Und bei mir hat es aber inzwischen so eine Art Trotzreaktion hervorgerufen, wo ich sage, wir müssen einfach an die Werte, an die wir glauben, festhalten und weiter laut sein. Und es wird sich auch wieder verändern. Das Blöde ist bei dem Thema Klima, ist, dass wir eigentlich keine Zeit haben, dass diese Prozesse schon so weit fortgeschritten sind und dass wir eigentlich schon viel zu viel Zeit vertrödelt haben mit Negieren und mit Negativreden, was ja auch momentan oft wieder passiert. Wobei keiner kann heute noch die Klimakrise wirklich in Abrede stellen, aber es werden halt heute Ausreden erfunden von allen möglichen, die eben den Status quo bewahren wollen und den Wandel nicht wollen. Also für mich ist ganz klar, wir brauchen Wandel und dieser muss allumfassend sein und der wird zu einem besseren Leben führen, als wenn wir diesen Wandel nicht hinkriegen, weil dann geht es ganz schnell in die Katastrophe und zwar irgendwann kommt die auch bei uns an. Und wenn man genau hinguckt, in vielen gesellschaftlichen Strukturen spüren wir es auch heute schon.
Zumal man ja sagen muss, wie krass es ist, bis das bei uns ankommt, wie viele andere Leute auf der Welt da einfach schon Jahre bis Jahrzehnte lang gelitten haben. Insofern sollten wir da eigentlich mit einer ganz, ganz großen Demut rangehen, einfach dankbar dafür sein, dass wir hier quasi im Honigtopf sitzen und dass es uns so lange noch gut geht, beziehungsweise perspektivisch auch noch gut gehen wird.
Genau richtig. Das ist das, was viele Menschen vergessen, wenn wir heute in unserer Gesellschaft über die Krise sprechen. Ja, wann kommt sie denn? Oder ja, das ist ja alles noch nicht so schlimm, wir haben ja noch viel Zeit. Dann macht doch mal eure Augen auf und guckt, wie es Millionen Menschen auf der Welt heute geht. Und warum geht es denen so? Die meisten, die heute unter der Klimakrise schon leiden, auch richtig wirklich ihrer Existenz bedroht sind, die selber haben überhaupt keinen Beitrag dazu geleistet. Und das ist ja auch dieser unfaire Teil der ganzen Sache. Wir in unserer Überheblichkeit machen munter weiter und uns geht es ja noch gut und blenden völlig aus, was da auf der Welt überall schon los ist.
Zumal wir ja auch selber schon zum Teil das merken, ne? Dieses Jahr ist die Obsternte bei uns hier in Sachsen zum Beispiel total ausgefallen, was natürlich mit dem Klimawandel zusammenhängt, weil dadurch die Winter so mild sind, dass die Sachen alle viel früher Knospen bilden und dann halt durch den Frost wieder abgetötet werden. Wir sehen die ganzen Hochwasser. Ein Hitzerekord jagt den nächsten. Also das kann ja eigentlich an keinem richtig spurlos vorbeigehen, sondern muss man irgendwann das auch mal merken, sage ich mal.
Ja, und das ist eines der großen Mysterien, mit denen ich mich täglich beschäftige. Und ich habe es noch nicht ganz entschlüsselt, warum wir Menschen, wenn wir kollektiv in Gefahr sind, in so eine Trotzhaltung gehen, in so eine Abwehrhaltung und lieber also früher war der der Überbringer der schlechten Nachricht, der wurde als erstes vom König niedergestreckt. Und so funktioniert es heute auch noch. Bei uns sind es halt die Wissenschaftler oder die Umweltaktivisten, die dann hochnäsig oder wir wollen uns alles wegnehmen, wollen uns alles verbieten, dargestellt wird. Aber im Status quo bleiben ist einfach keine Option. Und das zu vermitteln ist sehr, sehr schwierig. Also da könnte man mal ein eigenes Gespräch darüber führen, warum Gesellschaften sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Und wir sind gerade in einer ganz gefährlichen Ebene, weil ich sehe praktisch bei uns gerade unser größtes oder höchstes Gut in Gefahr, nämlich die Demokratie. Und wenn wir die verlieren, dann brauchen wir uns über Klimaschutz auch nicht mehr unterhalten, weil die, die dann am Zug sind, die haben alles im Sinn, nur nicht das Wohl derer, die nach uns kommen oder Natur oder wissenschaftliche Wahrheiten. Und das macht mir große Sorgen.
Das ist wahr. Das sind alles auch Themen, die mich gerade sehr beschäftigen. Deswegen kann ich das gerade sehr, sehr nachfühlen. Markus, danke für das Gespräch und danke, dass du mit deiner Arbeit auch einen Teil dazu beiträgst, diese Wirklichkeiten, die ja doch teilweise sich diametral gegenüberzustehen scheinen, vielleicht ein bisschen wieder miteinander versöhnst und den Blick für, ja, andere Perspektiven auf das Thema öffnest.
Wir machen weiter, wir geben nicht auf und hoffen darauf, dass sich uns immer mehr Leute anschließen. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.